Herzlich willkommen zum Brettspiel-News Team Podcast Folge 109. Ich bin Dennis und mit mir an dem Mikrofon sind der Philipp.
Hallo.
Und der Sven.
Hi, hi.
Bevor wir wie immer euch erzählen, was wir so in letzter Zeit an neuen, alten, spannenden oder vielleicht auch langweiligen Spielen gespielt haben, wollen wir heute über ein Thema reden und zwar über das Thema Spieletreffs. Was für Spiele kann ich in einen Spieletreff bringen, wenn ich noch nicht weiß, mit wem ich es da zu tun habe? Der Sven hat das Thema eingebracht aus einem aktuellen Anlass. Sven, möchtest du kurz berichten?
Ja, genau. Ich habe vor, bei mir in der Firma einen Brettspielabend zu etablieren. Einmal im Monat wollen wir uns treffen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich kenne die Leute von ihrem Spielniveau her noch gar nicht. Was haben die schon gespielt? Kennen die überhaupt schon Spiele? Was kann man denn da in die Erstpartie mitbringen an Spielen, ohne die Leute zu vergraulen? Ohne dass es einfach zu einfach ist. Ja, ein Monopoly wäre vielleicht zu einfach, kennen alle Leute schon und sagen, pff, da brauche ich nie wieder hingehen. Wenn ich dann aber ein Lacerda mitbringe, dann sagen sie, okay, habe ich nicht verstanden, werde ich nie wieder kommen. Und irgendwo dazwischen müssen wir uns halt finden. Und da habe ich dann euch gefragt, habt ihr mir Tipps? Und genau, so sind wir auf dieses Thema gekommen.
Ja, bei mir ist das ganz praktisch, weil bei mir ist das so ähnlich. Ich bin seit über einem Jahr in einem Spieleverein bei mir in der Gegend oder neu gegründet, mehr oder weniger. Und jetzt gerade baue ich einen neuen Treff auf an einem anderen Ort und ich habe keine Ahnung, was da für Leute auftauchen. Ne? Also ich nehme an, dass einige von den Altbekannten auch dabei sein werden, aber es soll sich eben auch an ein neues Publikum richten. Ne? Das ist in so einem Kulturort, wo so Veranstaltungen stattfinden, ab und zu mal so Konzerte und so ein Gedöns. Und da wird jetzt in einem Raum machen wir da auch so einen kleinen Spieleabend, einmal in der Woche oder vielleicht auch mehr, mal gucken. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob da irgendwelche Leute von denen dann irgendwie erfahren und einfach mal hinkommen und gucken, wie das so ist. Oder ob jetzt nur so Leute hinkommen, die das sehen, irgendwo in irgendeinem Veranstaltungskalender und denken, oh, Brettspiele, da gucke ich mal vorbei. Und ja, deswegen baue ich da auch so was Neues auf. Und so ähnlich wie bei Sven habe ich überhaupt keine Ahnung, was daraus werden könnte, wer da kommt, wie viele da kommen und ob ich vielleicht einfach nur 3 Stunden lang Leuten Spiel erklären muss und gar nicht mitspiele.
Ich finde halt vor allem den ersten Abend furchtbar wichtig, um die Leute irgendwie an sich zu binden. Das ist deine Chance, zu zeigen, was das Brettspiel-Hobby kann. Wenn du es da verkacken würdest, wird es wahrscheinlich schon schwer.
Ja, mir nimmt man keiner den Platz weg, ne? Also ich kann das jetzt lange machen, da wie ich will, weil wir haben den Platz gebucht. aber die Leute sollen ja wiederkommen, ne? Also falls Leute kommen, mal gucken.
Ja, eben. Ich meine, den Platz im Büro habe ich auch. Einmal im Monat, aber
alleine
Solospiele kann ich auch daheim spielen.
Hast du denn, Sven, hast du eine Ahnung, wie viel da kommen werden? Haben sich da Leute angemeldet oder?
Bis jetzt noch nicht. Die E-Mail geht heute raus, dass es überhaupt stattfinden wird. Am 5. Februar wird der erste Spieleabend stattfinden. Zur Info, jetzt haben wir den 21. Januar gerade heute. Und ja, wie viel kommen? Keine Ahnung. Könnten 5 sein, könnten 20 sein. Ich habe mehrere Spieltische zur Verfügung. Mein aktueller Plan ist es, recht viele Spiele mitzubringen und dann so am Anfang 3, 4, 5 Spiele zu pitchen und dann sagen, wer hat auf was Bock? Und die dann eben auf 3 Tische aufteilen oder so.
Und die Spiele bringst du alle aus deiner privaten Sammlung mit?
Ja, ja. Vielleicht werden wir später auch einen eigenen Fundus im Büro aufbauen, aber ich habe gesagt am Anfang, lass uns erstmal gucken, wie es läuft.
Ja.
Die Spiele bringe ich am Anfang mit und wenn es dann irgendwann mal laufen sollte, dann kann man da vielleicht auch ein bisschen Budget reinstecken.
Cool. Und bei dir, Philipp, habt ihr von dem Verein, wie sagt man das, Ludothek oder
Nee, ist auch noch deine nicht. Eigene. Also es sind erstmal auch meine eigenen Spiele, die ich mitbringe. Ja. Und naja, ich habe noch so ein paar andere Leute im Verein, bei denen ich denke, dass die auch noch welche mitbringen werden, falls sie vorbeikommen. Aber wir haben auch vor, irgendwann mal so eine Ludothek aufzubauen. Das kommt jetzt aber noch, weil wir müssen jetzt immer noch diese ganzen Mitgliedsversammlungssachen und so machen, die da erstmal vor der Tür stehen. Und dann ist ja auch in nicht allzu ferner Zeit diese Spiel des Jahres Förderungsgeschichte. Und da werden wir da auf jeden Fall mitmachen, wo man sich halt bewerben kann als Spieleverein, ja, für irgendwelche Veranstaltungen, die man plant. Und dann kann man sich so ein Spiel des Jahres-Paket zusammenstellen. Das ist, glaube ich, jetzt bis März muss man das einreichen. Das muss ich auch noch machen, fällt mir gerade ein. Naja. Gut, genau. Dann also jetzt mal sind es nur meine eigenen Spiele. Deswegen bin ich darauf angewiesen, dass da irgendwas Ordentliches bei rauskommt mit dem, was ich zur Verfügung habe, weil ich keinen Bock habe, dafür ganz viel extra zu kaufen.
Also ich hatte jetzt auch im letzten Jahr so ein bisschen eine Erfahrung gemacht, irgendwie eine Nummer kleiner als bei euch. Ich wohne seit ein bisschen über einem Jahr in einem Wohnprojekt. Wir haben einen Gemeinschaftsraum und den nutze ich einmal im Monat für einen Spieletreff. Genau, wir sind manchmal, ich sag's ja schon, nur zu dritt und manchmal waren wir zu 12, war bisher das Maximum. Und ja, auch da ist es immer sehr unterschiedlich, wer kommt und wie das Niveau ist. Und ich fand's auch gar nicht einfach. Also wir bringen alle so ein bisschen Spiele mit, aber viele bringe ich auch immer mit und ich musste dann auch erst mal ein bisschen die Sammlung umstellen, weil ich gar nicht so viele einfache Spiele hatte. Aber,
wie viel Platz hast du da? Hm? Machst du da auch mehrere Tische auf oder spielst du dann zu 12 an einem?
Also wenn wir zu 12 sind, dann machen wir schon zwei Partien. Wir haben auch schon einmal zu 12 Just One gespielt. Das war sehr, mit zwei Just One. Das war sehr, sehr lustig und turbulent.
Oh mein Gott.
Ja, genau. Ansonsten machen wir dann meistens ein etwas, genau, wir haben auch zwei, drei Leute hier im Haus oder in den Häusern, die ein bisschen Spielerfahrung haben. Und aber auch viele, die überhaupt keine haben. Und man macht sich da so als Vielspielender immer wenig Vorstellung. Mhm. Genau. Wie einfach Regeln sein müssen für Menschen, die das nicht so oft machen wie wir. Aber Sven, du hast dich schon mal vorbereitet, hast du vorhin erzählt und eine Liste gemacht. Wollen wir mal reinschauen?
Ja, eben gerade für dieses erste Treffen habe ich, ich habe eine Liste jetzt schon aus 45 Titeln, die werde ich jetzt hier nicht runterbeten, keine Angst. Ich möchte halt eine Mischung haben von Einstiegsspielen, Partyspielen, aber auch vielleicht auch zwei, drei Kennerspiele mitbringen, weil, wie gesagt, ich kenne das Niveau eben nicht. Und dann eben auch kooperative Spiele oder eben gegeneinander kompetitiv. Als allererstes habe ich an Feed the Kraken gedacht, weil das einfach mein Lieblingsspiel ist und es funktioniert in der großen Gruppe. Mhm. Ob das bei Neulingen so gut ankommt, weiß ich nicht. Ich arbeite bei Mercedes-Benz, daher ist Auto ein Thema, von dem her werde ich Heat auf jeden Fall mitnehmen. Und Heat ist, glaube ich, auch in so einer, auf so einem Level, wo man ganz gut einsteigen kann. Genauso wie Cold Express. Das ist halt ein schöner Hingucker, der auch nicht unbedingt schwer ist. Ja, man kann erklären, hier programmieren und dann passiert irgendwas. Einer sollte dabei sein. Mir ist auch schon passiert, dass ich den zusammengestellten Stapel am Rundenende dann gemischt habe, bevor ich aufgedeckt habe, weil ich einfach in Gedanken war, das kann passieren.
Ich habe es auch noch nicht mal wieder gespielt, Cold Express, ja.
Aber insgesamt ist das Spiel ja nicht wirklich schwer. Und eben auch solche Großgruppen-Partyspiele wie Just One oder auch Dixit, ja, Team 3 habe ich da noch. Sowas in die Richtung. Was haltet ihr davon?
Ja, finde ich gut. Bei Feed the Kraken wäre ich aber auch vorsichtig, weil es gibt eben auch, wie du wahrscheinlich schon häufiger gerade bei uns im Team festgestellt hast, ein paar Leute, die sind nicht so Fans von diesen sehr, sehr harten Social Deduction Spielen. Also von diesen sehr direkten, sag ich jetzt mal, die halt eigentlich nichts anderes machen als das. Deswegen habe ich zwar auch sowas in der Richtung, aber ein bisschen sanfter.
Ja, für mich muss halt ein Social Deduction schon mit drin sein, weil das wirklich halt meine Lieblingsspiele sind. Diese Richtung spiele ich halt sehr gerne und das möchte ich natürlich dann auch weitergeben. Wenn es natürlich nicht ankommt, dann brauche ich es nicht mehr ein zweites Mal mitzubringen.
Ja, super cool finde ich, dass du dieses Autothema so ein bisschen bringen willst. Also ich habe mir auch lange drüber Gedanken gemacht, wie man so einfach mit einem Spiel irgendwie thematisch einfach Leute ansprechen kann. So wie man die so ein bisschen catchen kann, einfach nur durch was das für ein Spiel ist und wie es thematisch an irgendwen appellieren könnte. Und ich habe, glaube ich, auch was gefunden, was fast ein Expertenspiel ist. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem ausprobieren.
Ja, dann, was ist denn deine Liste?
Also ich habe natürlich erstmal so ein paar absolute Superklassiker drin. Also ich nehme immer Seven Wonders zu sowas mit. Da geht eigentlich für mich kein Weg dran vorbei, weil es einfach ist, weil es eingängig ist, weil es nicht lange dauert, weil man schön am Tisch noch miteinander quatschen kann, während man das spielt. Es ist nicht so ein Spiel, wo alle die ganze Zeit nach unten starren und beschäftigt sind. Es skaliert außerdem extrem gut. Man kann es gut zu dritt, zu viert oder auch zu siebt spielen, wenn man will. Dann hat man zwar mit den Leuten auf der anderen Seite des Tisches nicht wirklich was zu tun, aber dann kann man zwischendurch mal ein paar Späßchen machen oder so. Das finde ich, ist für Monarch eigentlich immer gut für solches. Natürlich die neuere Version von 2020, die ein bisschen hübscher aussieht, mit einem schön glitzernden Kartenrücken und so und irgendwie so leichten Balancing-Anpassungen. Das muss auf jeden Fall mit. Da werde ich auch Zug um Zug mitnehmen, weil es immer noch einer meiner liebsten Klassiker ist. Und falls wirklich Leute auftauchen, die wirklich überhaupt keine Erfahrung haben und auch nicht viel Bock haben, irgendwie sich eine Viertelstunde eine Regelerklärung anzuhören. Genau, das sind so meine Ultraklassiker und mein fast Expertenspiel, was ich glaube ich ausprobieren werde mitzunehmen, ist Anno 1800. Für die Leute, die Strategiespiele spielen, die vielleicht das Videospiel kennen, ich denke, die kann man damit catchen, auch wenn es ein hartes Spiel ist. Ich würde sofort die Erweiterung mit reinschmeißen, weil die das Spiel nicht wirklich komplexer macht. Ja, genau. Also ich denke, das ist, da könnte ich mit Leuten mitkriegen. Ich habe schon Leute mitgekriegt, die eigentlich nicht die größten Brettspieler sind, eben weil es diese Videospielvorlage hat.
Zug um Zug kann ich dir voll und ganz zustimmen, wird wahrscheinlich bei jedem funktionieren. Bei Seven Wonders habe ich öfters mal das Problem gehabt, gerade wenn ich der Einzige bin, der das Spiel kennt und sechs andere, die es nicht kennen, ist die Symbolsprache, die dann immer wieder, was bedeutet das Symbol, was bedeutet das Symbol, und du bist dann nur am Rumrennen und am Erklären, was was bedeutet. Mhm. Also das, die Symbolsprache ist ein bisschen schwer. Seven Wonders ist aber auch auf meiner erweiterten Liste.
Ja, also Seven Wonders haben wir tatsächlich auch schon zu siebt gespielt. Genau, es war bei uns auch viel Nachfragen, also es waren viele Leute, die zum ersten Mal, also es waren einige dabei, für die Seven Wonders schon ein komplexes Spiel ist, so, aber man, genau, wenn du zwei, drei am Tisch hast, die so ein bisschen das auch kennen oder können, das hat wunderbar funktioniert und am Ende waren alle total begeistert gewesen. Die ersten zwei Runden waren noch, was soll ich jetzt machen? Aber dann hat sich's eingerenkt. Und auch Heat haben wir tatsächlich schon mal gespielt, dann mit den etwas, also ja, mit den MitbewohnerInnen, die so ein bisschen mehr schon Spielerfahrung haben. Aber auch das hat, genau, wenn man nichts dazu nimmt, keine Module, ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen.
Ja, Module und Erweiterung, da sollte man ja vorsichtig sein. Ja.
Bei Heat mache ich mir noch Gedanken, weil halt so die ersten ein, zwei Partien, wie ja schon viele gesagt haben, so ein bisschen runterfallen können für viele Leute, inklusive mir. Bei mir sind die ersten paar Partien auch runtergefallen. Dachte so, ja, ist okay. Deswegen weiß ich nicht, ob das so ein gutes Spiel direkt für den Anfang ist, wenn du so Leute neu hast und die kommen in die erste Partie rein. Und die erste Partie ist für die erstmal so, ne? Also da klickt es noch nicht so richtig. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber das Thema ist halt geil, ne? Gerade der Autobezug.
Das ist halt das Thema, ja. Ja, ja.
Kanban ist vielleicht ein bisschen drüber.
Also, ja, hätte ich auch hier. Ja, das wäre, oh, geil, alles klar. Wenn in einem Jahr dann.
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn du dann einen harten Kern zusammengestellt hast, dann können die auf den Tisch. Ich wollte gerade noch sagen, was jetzt, also ein altes Spiel, Port Royal, hatte ich mir jetzt gerade erst gekauft und das kommt auch ziemlich gut an, weil die Regeln sehr einfach sind und es entsteht durch dieses Push Your Luck sehr viel Spannung und Stimmung am Tisch. Also das war also da ist eine gute Wahl, auch gerade mit Einsteigerinnen und Einsteigern.
Ich finde, Port Royal hat auch so ein bisschen was von so typischen, ich sag jetzt mal Massenmarkt Kartenspielen, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen. Es hat so ein bisschen so ein eingängiges vor sich hingespiele, finde ich. Es hat so ein klassisches Feeling, aber auch so ein, man deckt halt Karten auf und guckt, was man dabei machen kann. Ne? Das hat so ein Mechanismus, glaube ich, den viele einfach, wenn sie schon mal irgendwelche Kartenspiele in ihrem Leben gespielt haben, einfach drin haben. Und ich denke, deswegen catcht man damit auch ein paar Leute. Also finde ich auch eine gute Wahl.
Genau, und man ist immer beteiligt einfach, ne? Weil man ja auch ständig mitfiebert, versucht die anderen dazu zu kriegen, zu überreizen oder halt aufzuhören, wenn da schon Karten liegen, die man gerne hätte aus der Auslage. Also sind alle immer dabei, genau.
Ja, das stimmt. Ja, Spielzüge gehen auch echt schnell.
Ja.
Und jeder fiebert mit, wie du sagst, ja. Und was ich eben noch als großes kooperatives Spiel habe, wäre Menara. Menara als geschicklichkeitskooperatives Spiel ist auch recht einfach von den Regeln her. Und ich glaube dann eben auch ein Hingucker.
Das ist das, wo man diesen weirden Turm baut, ne? Kooperativ mit diesen.
Genau, kooperativ, so ein Tempel mit Pappflächen und dazwischen eben solche Holzsäulen. Also stellst Holzsäulen hin und dann eben die weiteren Ebenen und darauf wieder Holzsäulen und so weiter. Und dann bist du irgendwann mal im vierten, fünften Geschoss. Und du denkst schon in der dritten Etage, das werden wir niemals schaffen. Und dann irgendwann mal baust du die sechste und oh, jetzt wird's aber wackelig.
Mhm. Ja. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Das klingt gut.
Ein kooperatives Geschicklichkeitsspiel, ja. Und es spielt sich eben anders wie diese kompetitiven Geschicklichkeitsspiele, wo du dann immer versuchst, dem nachfolgenden Spieler möglichst den Zug schwer zu machen, ist es bei Menara eben genau umgekehrt, wo du dann versuchst, kooperativ eben so gut wie möglich zu werden.
Das ist genau, also zur Abwechslung versuchst du mal vernünftig zu bauen, nicht so eine absolute Scheiße.
interessant. Muss ich mir mal, kommt auf die Liste. Ich sage, irgendwer, Nils schrieb letztens im Chat, dieser Podcast macht einen Arm.
Ja, das ist wahr.
Fällt mir genau. Ich wollte jetzt, morgen Abend haben wir unseren, wir hatten jetzt auch im Dezember Pause gehabt mit dem Spieleabend. Morgen Abend ist der nächste. Und ich wollte jetzt das Wilmot's Warehouse mitbringen.
Oh ja. Yeah.
Mitnehmen. Genau. Das ist ja auch bei mir jetzt im Regal gelandet, dank Philipp. Und
ja, ich fand's super. Auch, dank Philipp.
Ach,
und habt ihr schon gespielt?
Ja, ja, wir haben es. Silvester haben wir es gespielt, zu sechst auch tatsächlich, auch noch mit dem
zu sechst?
Siebenjährigen.
Yeah.
Ja, mhm. Genau. Und einmal zu dritt hier in der Familie. Und beides Mal haben wir es auch geschafft. Und aber es ist einfach die Geschichten, es macht Spaß, diese Geschichten zu erfinden. Und ja, man kann es, also, und ich finde es, auch wenn es dann wirklich nicht schwerfällt, die 35 Sachen zu benennen, aber es ist, ich hätte es vorher nie gedacht, hättest du mir vorher mal gesagt, ich könnte 35 Sachen benennen, hätte ich gesagt, so, nee, Quatsch, ich nicht. Aber das, also das ist schon total witzig.
Ja, also das Spiel ist auch fast
ganz genau das Gleiche. Hatte ich ganz genau das gleiche Feeling. Ich habe auch zwei Partien hinter mir. Ich fand es dann am Ende fast zu leicht, wo ich dann gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ob das so lange bleiben wird.
Genau. Ja, geht mir mittlerweile
auch. Aber auch das ist ein top kooperatives Spiel, was ich dann auch in diese neue Gruppe mit reinbringen kann.
Ja, und das fällt jetzt nicht, weiß, was Wilmot's Warehouse ist. Das haben wir jetzt, das ist jetzt nicht so ein super bekanntes Spiel. Da haben wir schon häufiger mal drüber geredet. Also müsst ihr mal in die alten Podcast-Folgen reinhören. Wenn ich dabei bin, ist die Chance gar nicht schlecht, dass ich über Wilmot's Warehouse rede. Ja, ich finde auch, dass es sehr einfach ist, aber ich finde, es liegt auch extrem daran, was für Dienstanweisungskarten kommen. Manchmal sind da welche dabei, die sind so übel. Also neulich hatten wir auch wieder eine, da durfte nur eine Person sich angucken, was drauf ist, musste das beschreiben und die anderen mussten dann entscheiden, wo es hin soll. Das war die Hölle. Das war die Hölle. Oder halt immer diese Karten, die nur machen, dass ganz wenig Leute sich angucken können, was drauf ist. Dann dauert das manchmal am Ende so lange, weil dann die Karten irgendwo liegen und halt nur einer die gesehen hat, aber nicht die Person, die gesehen hat, zieht sie auch am Ende bei der Erfüllung der Aufträge. Ja. Und dann kann das manchmal echt lange dauern. Also ja. Aber ansonsten kann man es ja auch schwerer machen, das Spiel. Man kann auch noch mehr Karten einsortieren, wie man will. Geht auch. Ne? Also das steht auch offiziell in der Anleitung.
Ja.
Und ich habe auch schon gelesen, es gibt auch absolut irre Leute, die spielen mit konsekutiven Dienstanweisungen. Das heißt, am Dienstag musst du nur die erste machen, am Mittwoch dann die vom Dienstag und vom Mittwoch, am Donnerstag die dann vom Dienstag bis Donnerstag und dann am Freitag alle auf einmal. Und dann musst du die halt aussortieren, die nicht damit harmonieren, ne? Also die sich gegenseitig widersprechen oder so. Und das ja, dann kann man es fast nicht schaffen. Also,
wird's unübersichtlich.
Ja.
Ein Titel habe ich noch. Ich mag das Spiel eigentlich nicht wirklich, aber es kommt trotzdem wahrscheinlich gut an. Es wäre Hitster. Weil mit Hitster kann, glaube ich, jeder einfach was anfangen.
Ja, vor allem, wenn du so einen Hitster zusammenmischt mit unterschiedlichen Genres oder so. Dann kriegt man, glaube ich, jeden. Ja, wir haben das jetzt mal gemacht, weil wir haben halt Leute, die hören halt eine bestimmte Musikrichtung und die sind dann halt aufgeschmissen, wenn man da so diesen typischen Kram reinwirft, inklusive mir. Aber man kann ja auch einfach irgendwie mehrere Hits das gleichzeitig wählen, dann sucht die Person sich halt aus, welche Karten sie haben will. Ne? Also das geht ja auch.
Ja, ja. Ja.
Das funktioniert dann, finde ich, auch ganz gut, wenn man einfach so 1, 2, 3 Pakete miteinander vermischt.
Also ich selber bin überhaupt kein Hitster-Fan, aber ich verstehe
ich auch nicht.
Den Reiz und ich merke, wie es überall gut ankommt, so, ne? Und ich glaube, es gilt ja als das Spiel, was man auch mit Menschen spielen kann, die ansonsten mit Brettspielen nicht so viel Mut haben.
Ja, ist ja auch nur so gerade irgendwie noch ein Brettspiel oder Kartenspiel, ne? So gerade auf der Kippe.
Ja. Philosophische Diskussion jetzt.
Es hat Karten.
Genau.
Ja, enthält Karten.
Ist ein Kartenspiel. So einfach ist das zu klären.
Genau, ich habe auch noch was, und zwar mein Social Deduction Pick, das habe ich auch häufiger, glaube ich, schon gesagt, ist
Blood on the Clock Tower.
Nein, nicht Blood on the Clock Tower.
Ach, Mann.
Vielleicht mal eine Einzelrunde extra, aber nicht für ein erstes Treffen. Für ein erstes Treffen nehme ich immer Deception Mord in Hongkong mit. Und das nehme ich genau aus dem Grund, den ich eben schon gesagt hatte, dass es nicht ganz so hart ist. Ne? Also da hast du nicht diesen... Alle Leute gucken dich an, einer setzt dir eine Pistole auf die Brust und fragt dich irgendwas und dann musst du richtig antworten. Problem, was viele Leute halt in so eine Drucksituation bringt und die dann keinen Bock mehr drauf haben, weil sie immer das Gefühl haben, Leute gucken sie immer an und kriegen Lampenfieber. Und in Norden Hongkong, da hat halt jeder vor sich Waffen und Hinweise ausliegen und da muss man halt einen Mörder erraten. Der ist halt einer in der Runde und eine Person übernimmt die Spielleitung wie fast wie in so einem Rollenspiel und gibt dann Hinweise. mit so Karten. Und da muss man halt wirklich anhand dieser Hinweise versuchen zu deduzieren, welche passen, welche Hinweise und Waffen passen jetzt bei wem, wen können wir schon mal ausschließen. Und was ich an dem Spiel eigentlich am allerbesten finde, ist nicht nur das, sondern auch, dass auch das böse Team, also Mörder und Komplizen, die es dann auch gibt, wenn man mit mehr Leuten spielt, dass die auch versuchen herauszufinden, wer eine andere Person ist. Und zwar gibt es noch eine Zeuge, ein Zeugen oder eine Zeugin. Und die weiß von Anfang an alles und versucht immer so ein bisschen die Diskussion zu lenken. Und Mörder und Komplizen müssen herausfinden, wer das ist. Weil wenn die Person am Ende erwischen und rauspicken können, dann gewinnen sie trotzdem, auch wenn sie erwischt wurden. Und das finde ich halt sehr, sehr cool, dass nicht nur die eine Gruppe versucht herauszufinden, wer die Bösen sind und die versuchen nur nicht erkannt zu werden, sondern die Bösen versuchen auch herauszufinden, wer die Zeuge oder Zeugin ist. Das heißt, alle müssen immer die ganze Zeit so ein bisschen gucken, wer macht was. Ne? Also nicht nur die eine Seite und die andere, die sitzt da nur und wartet und hofft, dass sie nicht erwischt wird.
Das klingt auf jeden Fall gut.
Cool, kam auf die Liste.
Und das skaliert auch extrem gut. Also man kann es locker mit 6 Leuten spielen, auch mit 9 oder 10. 11, 12 wird dann ein bisschen krass, weil der Tisch dann einfach meistens zu klein ist, weil man nichts mehr sehen kann, weil die Karten recht klein sind. Ja, aber deswegen mag ich es auch gerne, weil es sehr flexibel ist.
Also ich habe mal geguckt in der Vorbereitung, welches Spiel jetzt, was ich am meisten jetzt gespielt hatte das letzte Jahr über bei den Treffen, und das war tatsächlich Slide. Das hatte ich schon mal in Folge 104 vorgestellt, wer da nochmal reinhören möchte. Genau, das ist von den Regeln her super einfach und es ist, zieht einen aber in den Bann und das macht Spaß. Auch genau, wenig bis viel spielen, dann macht es wirklich Spaß. Also es ist eine, und es ist nicht so bekannt, aber es ist eine dicke Empfehlung. Es ist auch, ist ein kleines Spiel, ist auch nicht teuer und spielt man in 15 Minuten mit bis zu 6 Personen.
Das ja, auch mal so eine halbe Tonne kleine Spiele dabei, weil ich schmeiße halt mal eben so rein. Ne? Und wenn man halt Leute wirklich hat, mit denen man mal so eine Runde überbrücken muss oder die man wirklich irgendwas einführen will, also ich, zum Beispiel, wenn ich Leute so ein bisschen dieses Social Deduction Thema und den Mechanismus einführen will, nämlich immer Tempel des Schreckens. Ja. Weil es halt auch recht schnell geht, weil es sehr unkompliziert ist und weil es halt eben auch sehr flexibel ist. Ne? Kannst auch mit 6 Leuten spielen, aber auch, glaube ich, mit 10 oder so. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ne? Wenn man, also das finde ich mal eine gute Einführung, weil man da halt wirklich nichts macht, außer ja, sagen, was man so hat und versuchen, irgendwo was herauszufinden. Sonst gibt es dann nichts. Aber ist auch nicht so ein großes Ding wie Feed the Kraken. Hat aber auch so ein bisschen diese Drucksituation manchmal.
Ja, das stimmt. Ich finde es ja faszinierend vom Dennis. Ich track ja meine Partien, aber dass du auch noch trackst, in welcher Podcast-Folge du über welche Spiele geredet hast, das wow.
Ich hab's nachgeschlagen. Ich wusste, dass ich drüber geredet habe und habe ich vorhin nochmal schnell nachgeguckt, welche Folge das dann eigentlich war. Ja.
Ja, manche Leute sind besser vorbereitet als andere.
Ja, das war's aber auch schon.
Ach so, ja, immerhin.
Ja, so kleine kurze Spiele, da wäre auch Las Vegas noch so ein Kandidat. Wirklich nicht viel zum Denken, man kann sich während der Partie gut unterhalten. Wenn man dran ist, würfelt man alle Würfel, die man hat, und setzt eben alle Augenzahlen, einer Augenzahl aufs Blättchen, dann ist schon der nächste dran. Muss man nicht viel überlegen und kann sich eben noch unterhalten dabei.
Ja, bei Las Vegas traue ich mal so ein bisschen der älteren Version hinterher, weil ich die irgendwie schöner fand als diese komische schwarze Premium. Die sieht halt irgendwie kacke aus und ich mag die nicht.
Ja, finde ich auch. Das finde ich auch.
Die alte, die ist irgendwie so, ich meine, die ist natürlich alt und sieht auch dementsprechend aus, aber ich finde, die hat einfach so einen Charme. Finde ich ganz
nett. Die alte ist die von Ravensburger.
Ja. Oder? Sind die nicht, ist die neue nicht auch von Ravensburger?
Ach so. Ist die neue nicht auch?
Okay.
Ist gleich beim gleichen Verlag geblieben. Ich glaube bloß, die neue hat die Erweiterung schon mit integriert und hat so mit einem Plastik-Ding in der Mitte, wo dann die Casinos außenrum verteilt
ganz
sind.
Furchtbar.
Anstatt einfach nur Pappe in der Mitte, in einer Linie.
Die neue, glaube ich, gar nicht gesehen. Die ist jetzt gerade erschienen erst, ne?
Nee, schon länger.
Ach so. Ich dachte, irgendwann hätte ich gehört, dass es nochmal ganz neu aufgelegt wird, deswegen.
Hoffentlich dann nicht mehr so wie die letzte.
Okay. Vielleicht ist es auch ein Irrtum.
Die Erweiterung habe ich nicht. Ich habe die alte Edition, die Erweiterung habe ich nicht. Braucht man auch nicht wirklich. Ja. Zwei Module aus der Erweiterung sind echt gut. Kannst du aber auch schon im Grundspiel haben. A, ist das die Slot-Maschine, wo dann wirklich jeder Würfelwert drauf kann, aber jeder Würfelwert halt nur einmalig. Wenn ich meine Einzel schon draufgelegt habe, kann jemand anderes die nicht mehr nutzen. Und eben eine Regel, dass eine Farbe, die nicht mitspielt, auch unter den Spielern verteilt wird, mit denen kannst du dann eben diverse Sachen nochmal blockieren. Das benutze ich aus der Erweiterung. Auch wenn ich sie nicht habe, kann man die trotzdem benutzen. Genau, so viel dazu.
Ja, also dann habe ich auch noch auf meiner Liste noch ein Spiel, was mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so bekannt ist, obwohl es noch nicht so alt ist. Und das ist Planet Unknown. Das werde ich, glaube ich, auch mal verwenden. Das ist so ein typisches Tetris-Style-Legespiel. Und das habe ich mir rausgesucht, weil das ist halt so ein bisschen so ein Heads-Down-Spiel. Ne? Also alle machen quasi nur auf ihrem Planeten, was sie wollen und terraformen den irgendwie so ein bisschen und bauen dann halt da diese Tetris-geformten Teile drauf. Aber man macht das halt auch alles simultan. Das heißt, es ist relativ zackig. Und das Gimmick an dem Spiel ist, dass du halt in der Mitte so eine Drehscheibe, Lazy Susan heißen die Dinger, und da stecken diese Tetris-Plättchen halt drin. Und wenn man dran ist, dann dreht man halt diese Drehscheibe so in seine Richtung. Je nachdem, welches Plättchen man halt haben will, können sich vorher angucken. Dreht man das zu sich hin, nimmt das raus und alle müssen aus der gleichen, also aus dem Fach, was das gerade auf sie zeigt, einen rausziehen und den dann irgendwie einbauen. Und das finde ich auch ganz nett. Ist auch relativ simpel, aber nicht zu simpel. Man kann es auch ein bisschen komplexer machen, weil da noch so modulare Sachen drin sind. Aber es ist eigentlich auch ganz nett, um Leuten dieses Legespiel Tetris-Style so ein bisschen näher zu bringen, wenn man halt nichts anderes macht in dem Spiel außer das und einfach versucht, auf irgendwelchen Leisten hochzusteigen, wie man das halt so in gefühlt zwei Drittel aller Eurogames macht.
Vor allem, du kannst halt auch parallel spielen, ähnlich wie Seven Wonders ist jeder parallel dran.
Mhm. Und man bettelt sich auch so ein bisschen mit seinen Nachbarn. Ne? Also wie bei Seven Wonders, da kämpft man ja nur mit der Kampfstärke gegeneinander, mit der Militär. Stärke und im Planet Unknown, da hast du immer diese kleinen Ziele zwischen den Nachbarn liegen und dann wetteiferst du mit deinem linken und deinem rechten Nachbar halt um diese Ziele. Das finde ich auch eigentlich ganz süß immer, diese Mechanik.
Das stimmt, das kann ich auch mal. Das habe ich sogar auch. Könnte ich mal ausprobieren.
Das Einzige, was mich an dem Spiel nervt, ist, dass es so eine scheiß große Kiste ist. Das ist halt wirklich echt ein Klotz. Also
viel Platz im Regal ein.
Ja, vor allem in der Tasche, ne? Weil ich fahre ja mal woanders hin so und da musst du immer so Kisten, Rucksäcke oder was weiß ich. Und das ist halt wirklich eine große, recht schwere Kiste. Und das ist so ein bisschen nervig, weil das dann halt locker Platz für zwei Spiele wegnimmt. Aber naja, skaliert auch ganz gut. Kann man mit bis zu 6 Leuten spielen. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber geht theoretisch.
Na doch, habe ich schon gemacht. Funktioniert echt gut.
Na fein, Sven. Fühlst du dich ein bisschen vorbereitet? Waren da hilfreiche Tipps dabei?
Ich habe jetzt in meiner Liste mal ein paar Spiele noch weiter hervorgehoben mit Farben und ich habe die Liste auch nochmal um 3 Spiele erweitert. Jetzt fühle ich mich noch ein bisschen besser vorbereitet.
Wunderbar. Dann, wenn keiner mehr von euch was hat zu dem Thema.
Nö, ich denke, jetzt haben wir es, oder?
Nö.
Jetzt ist der Einkaufszettel von allen, die zuhören, schon wieder bis zum Rand voll. Jetzt muss auch reichen.
Genau.
Ja, so viele werden vielleicht keine neue Spielegruppe gründen, von dem her.
Ja, vielleicht wollen sie es einfach so haben, ne?
Ja. Ja, aber die meisten haben doch diese Spiele schon alle im Blick.
Ja, das sagst du jetzt.
Kann natürlich sein.
Bestimmt.
Dann reden wir doch darüber, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Mhm. Philipp, möchtest du mal anfangen?
Oh ja, ich habe zuletzt viel gespielt und ich hatte zuletzt ein Cole Verle-Spiele-Rausch. Ich habe dann in den sauren Apfel gebissen und die englische Version von Molly House gekauft, weil kein Weg dran vorbeiging. Vor allem nach dem Desaster mit der ARX-Erweiterung bei Spielworks mit den, was weiß ich, wie viel tausend Fehlern drin. Und ich hatte jetzt auch keine Lust mehr drauf, langsam auf diese ganzen Errata-Packs und dieses Zeug. Das geht mir auf den Keks, deswegen habe ich es mir jetzt auf Englisch gekauft. Und hab's dann auch ein paar Mal gespielt und es ist so ein seltsames Spiel, aber irgendwie auch so großartig und ich mag das gerne. Ich habe es mit Leuten gespielt, die nicht so groß erfahren sind und auch das hat funktioniert. Und ich habe das so ein bisschen als historisch komplexes Monopoly gepitcht. Hat funktioniert.
Das kommt ja auf Deutsch bei Spielwerks, hast du ja gerade gesagt.
Ja, leider.
Und was war das Problem? Warum willst du darauf nicht warten?
Ich habe neulich mal einen Artikel auf der Webseite drüber geschrieben. Wahrscheinlich kommen da noch mehr. Um ein bisschen weiter auszuholen, Spielwerks, der deutsche Verlag, lokalisiert alle Spiele, die von Leder Games kommen, von dem englischen Verlag Leder Games und auch von Verle Gig, das ist der eigene Verlag von Cole Verle, der Root, ARX, John Company und solche Spiele gemacht hat. Und Spielwerks macht die seit 5 Jahren oder 6 Jahren, glaube ich. Und es hat in allen von diesen Spielen immer schon Übersetzungsfehler gegeben und die waren mal mehr und mal weniger gravierend. Und dann kam ja irgendwann Oath raus. Und bei Oath hat es auch eine Menge wirklich spielmechanisch schlimme Übersetzungsfehler gegeben, wo wirklich ganze Sachen auf Karten oder Sachen gefehlt haben, bei denen kein Mensch verstanden hat, wie man das hinkriegt, dass der Text am Ende fehlt. Nicht, dass er falsch ist, sondern dass er weg ist. Und da kam nie ein Errata-Pack für raus. Bis heute nicht übrigens. Das Spiel ist seit 2022 auf dem Markt. Nichts hinterhergekommen. Nicht mal irgendwie auf der Website, was man sich angucken kann. Und dann kam jetzt Arx letztes Jahr raus. Und dann auch die deutsche Version. Und die ging noch. Und jetzt kam aber auch die Kampagnenerweiterung, die Verderbniskampagne. Und da sind irgendwie 60 Fehler drin auf Karten. Also 10% aller Karten haben irgendwelche Fehler, von denen irgendwie 30 mechanisch wirklich wichtig sind. Also die das Spiel unspielbar machen können, wenn man sie nicht nachguckt. Und so langsam hat die Community inklusive mir da keinen Bock mehr drauf.
Ja, okay.
Und man hofft natürlich, dass es besser wird. Man hat auch schon, also Spielbox hat auch versprochen, dass sie ganz viel bessern wollen, haben sie schon häufiger. Aber jetzt haben sie gesagt, sie wollen Boardgame Circus, beziehungsweise deren Übersetzungsteam dafür rekrutieren. Und das klingt ja erstmal gut. Ne? Die machen ja bisher relativ gute Arbeit meistens. Mal gucken, was da rauskommt. Ja. Aber ich lasse es erstmal nicht mehr drauf ankommen. Also
okay. Ich habe noch eine relativ alte Root-Version. Ich glaube, die war noch vor Spielworks.
Quality Beast.
Aber auch eine deutsche Version.
Von Quality Beast,
Quality Beast, genau. Also die fand ich gar nicht
schlecht. Die war super, ja.
Oder finde ich super.
Genau. Die habe ich auch
nicht
zum Glück noch.
So negativ fand.
Die habe ich zum Glück auch. aber ich habe welche von den Erweiterungen, die nicht mehr von Quality Beast waren. Und da gibt's auch seltsame, komische Unterschiede in der Materialqualität. Also selbst teilweise die kleinen Holzmiepel sehen anders aus und haben andere Farben und ich weiß nicht, was da los ist.
Die sind auch ein bisschen schmäler, kann das sein. Aber es liegt vielleicht daran, dass einfach der Designer gewechselt hat. Nicht der Designer, sondern der Publisher gewechselt
hat. Ja, kann sein, aber es soll jetzt auch kein Spielworks-Rant-Podcast werden.
Ja, genau. Ja, genau.
Jedenfalls habe ich Molly House gespielt. Nee,
mich hat es nur interessiert, warum du die englische Version kaufst, wenn die deutsche eigentlich vor der Haustür liegt schon.
Ja, nee, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es erstmal gut.
Verstehe.
Ich habe Molly House gespielt, ist auf Englisch, funktioniert es genauso gut. Es ist nicht viel Text im Spiel vorhanden. Das meiste im Spiel funktioniert durch Würfeln und Gehen oder halt, indem man Karten spielt. Und die Karten, das sind so mehr oder weniger pokerartige Karten. Ne? Also man muss immer so Pokerhände formen zusammen mit anderen und spielt das Spiel semi-kooperativ und versucht, die queere Community des 18. Jahrhunderts in London irgendwie zu pushen und irgendwie denen möglichst viel Spaß zu bringen durch Partys, die man schmeißt. Und bei diesen Partys, die man schmeißt, wirft man dann Karten in die Mitte auf so eine kleine lustige Spielmatte und dann versucht man so kleine Pokerhände draus zu formen, verschiedene Partyarten zu starten. Und das Spiel ist, wenn man weiß, von wem es kommt und von was für einem Verlag, dann weiß man, dass es ein komisches Zeug ist, was da passiert. Und es ist am Anfang echt schwierig zu verstehen, was man da machen soll im Spiel, was eigentlich der Sinn der Sache ist, was man eigentlich versucht. Aber wenn man es einmal kapiert hat, dann ist es richtig cool. Und ich glaube, jeder, der es einmal geschafft hat, als Verräter zu gewinnen, der sieht das auch so.
Was ich gehört habe, soll ja ein aufgebautes Monopoly sein. Man läuft eben auch so einen Rundkurs, Roll and Move. Aber vor allem tust du Partys geben und die Partys geben Punkte und wenn du dann eben da nicht wirklich eingeladen wirst oder so, dann kannst du auch die Polizei dazu schalten.
Genau, ne? Du kannst auch einen Cop mitbringen und die Cops, also es sind nicht wirklich Cops, sondern das sind eigentlich Sittenwächter. Also in England des 18. Jahrhunderts in London gab es so einen großen Verein, der war wie so Sittenwächter. Mhm. Die sind dann so rumgelaufen, haben aufgepasst, dass die Leute keine schlimmen Sachen machen. Und wenn man Partys feiert und die auftauchen, dann nicht irgendwie einbezogen werden, indem man einfach nur gemütlichen Tee zusammentrinkt oder so, dann petzen die ganz schnell. Und wenn die petzen an die Obrigkeit, dann kriegt man ganz schnell eine Anklage. Und wenn man ganz viel Pech hat, dann heißt diese Anklage am Ende Anklage wegen Sodomie und dann wird man gehängt. Und wenn man am Ende gehängt wird, dann ist das völlig egal, wie viele Punkte man hat verloren.
No, okay.
Ja, wenn man gehängt wird, hat man verloren. Das klingt irgendwie thematisch.
Genau, man kann halt mehrfach auch angeklagt werden, weil diese Häuser werden irgendwann von denen geradet, also wie von so einem SEK-Trupp aufgesucht. Und dann ist die Person, die am meisten bekannt ist dafür, dass sie in diesem Haus irgendwie Dinge tut, die kriegt dann eine Anklage. Eine große, eine wichtige, eine Major Indictment, also eine wichtige, schwerwiegende Anklage. Und da kann halt dieser, da kann so ein kleines, ja, so ein kleines Seilsymbol drauf sein. Das heißt dann, dass man gehängt werden kann, wenn man eine bestimmte Zahl würfelt am Ende. Und wenn man davon so ein paar hat, dann sieht es nicht gut aus. Und dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht doch seine Brüder und Schwestern verrät und versucht, seine eigene Haut zu retten. Was funktionieren kann. Und dann fängt man halt an, gegen die anderen zu spielen und immer die Cops mitzubringen bei jeder Gelegenheit.
Ich will es unbedingt spielen. Ich will es echt unbedingt spielen.
Ich finde es so faszinierend, dass das, also es scheint ja kein ganz eingängiges Spielprinzip zu sein und es ist ja ein etwas ungewöhnliches Thema. Also, und ja auch ein Thema, was durchaus auch in unserer friedvollen Spieleszene den einen oder anderen doch provoziert. Und dieses Spiel ist so, also man hört so viel darüber, es wird so viel darüber geredet und das ist so, ich finde es total spannend. Also ich habe es auch noch nicht gespielt, ich will es auch unbedingt mal spielen. Das ist irgendwie faszinierend.
Ja, schon allein, dass es ein Roll-and-Move-Spiel ist, ne? Also ich meine, das muss man sich erstmal trauen, zu sagen, okay, wenn man dran ist, wirft man einen Würfel und dann würfelt man Schuhe und je nachdem, wie viele Schuhe man gewürfelt hat, geht man halt Felder, ne? In die eine oder die andere Richtung. Und das klingt halt, als wäre es super random, aber es ist halt überhaupt nicht random, weil je nachdem, wo du stehst, wenn du hast halt zwei Würfel und auf dem, mit dem kannst du entweder einen Schuh würfeln, zwei Schuhe oder keinen Schuh und dann rechnest du diese beiden zusammen und dann darfst du eine Mischung daraus nehmen, ne? Also wenn du drei Schuhe würfelst, dann kannst du entweder zwei gehen, weil auf einem Würfel steht da zwei Schuhe, kannst eingehen, weil auf einem Schuh ein Schuh steht. Und wenn du auch so ein Null-Ding würfelst, dann kannst du auch stehen bleiben. Ne? Also, und das, deswegen hast du schon Auswahl, wo du hingehst. Und die Ecken von dem Board sind auch alle mehr oder weniger symmetrisch. Das heißt, du hast immer eine Auswahl, was du machen kannst. Es kommt ganz selten vor, dass du irgendwo hingehst und damit nichts anfangen kannst, weil auch man auf vielen Feldern einfach so generelle Aktionen machen kann, die nicht feldspezifisch sind, wie einfach eine Karte ziehen oder eine bestimmte Karte aus dem Markt rausnehmen. Das kannst du machen, egal wo du hingehst. Deswegen ist das nicht so wichtig, was man jetzt würfelt, aber der Mechanismus ist halt irgendwie witzig und das ist halt sehr mutig, das zu verwenden und natürlich auch so ein bisschen polarisierend.
Ja, in jeder Hinsicht ungewöhnlich, das Spiel.
Ja, und wenn du auf die Eckfelder trittst, kriegst du entweder, also wenn du über Start läufst, kriegst du 2000 D-Mark. Und wenn du auf die andere Ecke trittst, musst du ins Gefängnis und freiparken kannst du dann wahrscheinlich auch noch.
Nee, also wenn du auf die Ecken trittst, dann kannst du anfangen, deine Partys zu feiern. Und wenn du es dann übertreibst, dann landest du im Knast oder am Galgen.
Okay. Cool. Also wirklich ein Spiel. Musst du mitbringen? Ich glaube, das hast du ja sowieso schon auf die Liste gesetzt, zu mitbringen. Will ich unbedingt spielen.
Na gut. Und was hast du in letzter Zeit gespielt, Sven?
Tatsächlich habe ich eine halbe Stunde, bevor der Podcast hier losging, meine Tochter kam vorhin nach Hause und hat gesagt, Papa, ich möchte mal wieder Zombieside spielen. Okay, dann ausgepackt, gleich eine Erweiterung mit reingepackt. Ich habe mit ihr schon in der Vergangenheit das Zombieside Black komplett durchgespielt mit, ich glaube, zwei Erweiterungen gibt's dafür. Wir haben alle schon durchgespielt, ja. Und jetzt kam dieses White Death noch raus und dazu eben die Erweiterung Eternal Empire. Und das haben wir jetzt mal ebenfalls mit reingenommen, mit diesen, mit drei Mini-Erweiterungen noch, also Mods an Material wieder.
Wow.
Genau, die zweite Quest haben wir gespielt. Ah, wieder richtig cool. Also Zombieside macht mir einfach Spaß. Da ist nicht viel mit Taktik oder so. Natürlich ein bisschen Taktik gehört dazu, aber das Würfeln und dann, ach komm, ich laufe jetzt in diese Zombie-Horde rein und mal gucken, was passiert. Ach, ich habe nicht alle erwischt. Töchterchen, rette mich bitte. Super lustig. Und wir haben es dann auch tatsächlich geschafft, eine halbe Stunde bevor der Podcast. Ich habe gesagt, ich muss jetzt hier gleich aufhören. Spiel mal ein bisschen schneller. Und wir haben es dann noch geschafft, genau. Ein paar neue Mechanismen führt dieses neue Grundspiel mit ein. Ich weiß nicht, Black kennen vielleicht schon einige. In White Death kommen jetzt die Totenbeschwörer, die bleiben jetzt auf ihrem Feld stehen und nur ihr Beschwörungsblättchen, das bewegt sich von ihnen weg auf eine bestimmte Zielzone zu. Und in diesem Pfad werden solche grünen Plättchen ausgelegt. Und alles, was da, also alle Mauern und wird alles dann ignoriert. Die Zombies können auf diesem Pfad einfach in die Mauern reinlaufen. Genau, zum Thema Mauern, in diesem neuen Grundspiel werden Festungswälle mit eingeführt. Das ist einfach eine große Mauer, da kannst du dann oben draufstehen und die Zombies prallen davor dagegen ab. Und dann kannst du eben von oben mit Pfeilenbogen runterschießen und so weiter. Ziele sind aber oftmals eben hinter der Mauer. Also du musst dann auch schon irgendwie versuchen, um die Zombies drumherum zu laufen, um an deine Ziele zu kommen, um eben das Spiel zu gewinnen. Und die Eternal Empire Erweiterung bringt jetzt Chi-Blättchen mit rein. Und auf den Waffen, die du hast, sind dann bestimmte Bereiche mit Chi-Symbolen versehen und du kannst dann Chi-Blättchen ausgeben, um die Waffen für einen bestimmten Aspekt eben zu verbessern. Entweder sie machen mehr Schaden oder du benutzt mehr Würfel zum Schaden machen oder haben eine größere Reichweite bei Pfeilenbogen. Aber die Chi-Blättchen, du kriegst am Anfang vom Spiel 3 Stück pro Held. Die sind dann auch irgendwann mal relativ schnell weg. Dafür gibt es eine neue Aktion. Du kannst meditieren und kriegst dann 3 neue Chi-Blättchen. Das ist echt super. Das hat mir richtig gut gefallen.
Wie passt das da thematisch rein mit diesem Chi und diesem Internal? Ist das so dann, dass niemand das dann so China und so oder was?
Ja, das spielt ja alles so in diesem östlichen Bereich. Mhm. Weiß ich nicht, wie das thematisch reinpasst. Ist ja eigentlich auch egal.
Du machst einfach Zombies platt.
Ob die Zombies jetzt also Chinesen, Orks oder irgendwelche komischen Mittelalterviecher sind, ist wurscht, ne?
Ja, ja. Also es sind halt Orks mit, du rennst als Tiger rum. Und jetzt in dieser neuen Edition gibt es einen Helden, das ist ein Tiger mit einer Samurai-Rüstung.
Klingt legitim.
Ja. Einfach diese Erlebnisse, die du hast, wenn du als Magier da auf einem Feld stehst und von allen Seiten kommen Zombies und du brutzelst die einfach nieder. Ich liebe dieses Spiel. Voll cool. Auch die neuen Erweiterungen, richtig toll. Habt ihr mal Zombieside gespielt, irgendeine Edition?
Boah, ich glaube, die allererste. Das ist jetzt wie lange her?
Also in der Neuzeit war das, ne?
Ja, genau.
Zombieside war ja in der Neuzeit.
Genau, dieses ganz klassische Zombie-Apokalypsen-Thema, was so Anfang der 2010er oder wann das war, halt so in war, ne? Wo es 100.000 Filme und Spiele von gab. Also Neuzeit, typische Zombies in einer mehr oder weniger modernen Welt. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ist das her.
Also das war auch die erste Partie, die ich gespielt habe mit dieser Edition. Und irgendwie, wir sind in ein Haus reingerannt. Wir waren zu viert oder fünft oder sowas haben wir das gespielt. Und jeder ist in das Haus reingerannt, weil nur in Gebäuden kann man suchen. Und mit Suchen kriegst du eben neue Gegenstände. Und eigentlich musst du am Anfang irgendein Haus und suchen, bis jeder ausgerüstet ist. Und in der Zeit hat sich eine Riesenmeute vor der Tür versammelt und wir kamen einfach nicht mehr raus. Und das Spiel war kaputt. Das war so mein erstes Erlebnis mit Zombieside. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und Black hat schon einiges verbessert an diesem Spielsystem, dass du dich nicht mehr unbedingt selbst triffst, also nicht mehr grundsätzlich selbst triffst bei einem Fernangriff. Es kann sein, wenn du vorbeischießt, triffst du deine eigenen Leute, aber du kannst eben schon noch irgendwie deine Leute retten und so. Ja, von dem her. Und das Mittelalter-Zeitalter hat mir auch, oder das Thema Mittelalter, das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. 2012 kam das erste Zombieside raus. Jetzt fühle ich mich noch ein bisschen älter.
Cool. Aber ich meine, auf jeden Fall eine tolle Vater-Tochter-Aktion, ne? Was habt ihr gemacht? Ach, Zombieside gespielt. Ich bin beeindruckt. Cool.
Ja, Dennis, was hast du so zuletzt gespielt?
Bei mir sind ja Neuheiten immer so mager, wenig vertreten. Ich habe mit einem Freund zusammen Kingdom Crossing gespielt. Der hat das auf der Messe mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das so ein bekannter Titel war. Ist das irgendwie? Nee.
Hab ich noch nie gehört. Muss ich auch mal jetzt erstmal nachgucken.
Das war das, wo du über diese 7 Brücken gehen musst,
richtig,
oder?
Richtig, genau.
Aber so alt ist es gar nicht.
Nee, das
kam
ist jetzt,
dieses Jahr raus.
Genau, meine ich ja. Das ist eine Ausnahme. Ich hab was Aktuelles gespielt. Ich kann von einem Spiel berichten, was gerade erst in Essen erschienen ist. Weil ein Freund das da gekauft hat, der nämlich da war. Das ist von Stefania Nicolini und Marco Caretta. Die haben, jetzt weiß ich nicht, oh Gott, wie heißt das andere? Zau, nee.
Gib mir eine Minute.
Zangau.
Ja, genau. Anscheinend sind so ein paar Mechanismen auch durchaus ähnlich. Der Freund hat das andere auch, aber ich habe das noch nicht gespielt. Das Lustige an Kingdom Crossing ist, es basiert auf dem Königsberger Brückenproblem. Das ist ein mathematisches Problem aus dem 18. Jahrhundert. Königsberg hat irgendwie 2 Inseln und die sind über 7 Brücken mit den umliegenden Festland verbunden und man kann nicht es gibt keinen Weg über alle 7 Brücken, ohne dass man eine Brücke zweimal benutzt. Und das hat ein Leonhard Euler mathematisch bewiesen, dass das so ist. Und das ist dieses Königsberger Brückenproblem. Und darüber sind die beiden, als sie für ein anderes Spiel recherchiert haben, gestolpert und haben sich irgendwie gedacht, okay, aus diesem Königsberger Brückenproblem machen wir jetzt ein Spiel. Und auf dem Spielplan hat man auch also sozusagen 4 Landesteile, die über 7 Brücken miteinander verbunden sind. Wir haben ein skurriles Thema darauf gesetzt. Also wir spielen Biber und sollen für die Königin die 8. Brücke bauen. Und dafür laufen wir jetzt immer über diese Brücken und treffen da alle möglichen Tiere, die uns dann Baumaterial geben. Aber letztendlich, genau, ich finde immer, bin jetzt niemand, der immer Spielen gerade Euros vorwirft, sie hätten kein Thema oder das Thema wäre aufgeklatscht.
Aber dieses.
Also hier hilft das Thema allerdings auch überhaupt nicht zu verstehen, was man da tut. Aber es sieht sehr, sehr, sehr putzig aus und ist ein tolles Spielmaterial. Also,
aber es sind schon wieder anthropomorphe Tiere.
Oh. Ja, genau. Da muss man durch. Wir spielen hübsch. Süße kleine Biber spielen.
Kommt
wir.
Man in den 20ern dieses Jahrhunderts nicht vorbei.
Nee. Genau. Es ist ein so Aktionsauswahlmechanismus. Man hat, jeder hat die 6 selben Aktionen, von denen man pro Runde 4 Stück auswählt. Genau. Und das sind 4 Runden. Also insgesamt hat man 16 Züge in dem Spiel. Und die versucht man halt möglichst optimal auszunutzen. Und es ist halt so, ich kann maximal 7 Züge machen. In jedem Zug muss ich halt immer, ein Zug bedeutet, ich gehe über eine Brücke. Das heißt, und ich kann ja nicht, und ich darf jede Brücke nur einmal benutzen, um dann wirklich meine 7 Züge zu machen, sprich auch über die 7. Brücke rüber zu gehen, muss ich dann einen Heißluftballon benutzen, um einmal das Landesteil ohne eine Brücke zu wechseln. Und das kostet Geld, der Luftballon oder der Heißluftballon, je nachdem, ob ich ihn noch zu mir holen muss oder ob er schon dann auf dem Feld steht. Genau. Und ansonsten sammelt man 6 verschiedene, es gibt 6 verschiedene Kartensorten, die sammle ich ein, die dann wiederum in Kombination einfach Punkte bringen. So, und im Grunde haben wir so ein Optimierungspuzzle vor uns. Wo starte ich jetzt? Über welche Brücke gehe ich jetzt? Wo muss ich hin? Wie teile ich diese Schritte ein? Genau. Also man muss auch nicht über alle 7 Brücken kommen. Man kann es gibt eine Aktionsauswahl mit 3 Schritten, eine mit 2 Schritten und 3-mal mit 1 Schritt. Das heißt, ich kann auch weniger als 7 Schritte gehen. Dann muss ich diesen Heißluftballon auch nicht benutzen. Genau, wobei, wenn ich über alle 7 Brücken komme, bringt das halt auch wiederum Punkte. Genau, und so versuche ich dann, das Optimum rauszuholen, was echt, der Grundmechanismus ist sehr einfach. Wenn ich den Anspruch habe, wirklich immer den besten Zug zu treffen, kann man da sehr lange drüber nachgrübeln. Aber wenn man das nicht übertreibt, mir hat es total viel Spaß gemacht. Und als ich jetzt vorhin nochmal über das Spiel nachgedacht habe und mir überlegt habe, wie kann man das denn kurz erklären, habe ich nochmal gemerkt, verdammt, ich will das eigentlich nochmal spielen. Erst dachte ich, naja, okay, aber ja, es ist, es macht Spaß, da einfach dieses Optimum zu finden oder möglichst dicht dran zu kommen.
Du kannst auch den Ballon wahrscheinlich auch zwischendrin benutzen und dann noch weitere Züge über die Brücken gehen.
Genau. Also ich kann den sozusagen am Start meines Zuges oder am Ende. Also ich kann entweder erst Ballon fahren und dann weiterlaufen oder ich laufe erst und fahre dann nochmal Ballon. Genau. Und der Unterschied, ob ich ihn holen muss oder ob ich mit ihm starte, ist schon, das eine kostet 10 Münzen, das andere 3 Münzen. Auch dafür sucht man natürlich. Und die Münzen, ja, die muss man halt auch ran schaffen.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie die, also du hast eben erzählt, die wären bei der Recherche für ein anderes Spiel auf dieses Thema gestoßen.
Ja.
Was zur Hölle haben die recherchiert? Ein mathematisches Problem aus dem 18. Jahrhundert über 7 Brücken in Königsberg? Okay.
Es gibt auf Boardgame Geek ein Designer Diary.
Ja. Muss ich mal rein.
Das hatte ich vorhin noch einmal kurz überflogen. Genau, es klang sehr, sehr lustig. Ist, glaube ich, lesenswert. Also ich finde die Idee lustig, auf so einem mathematischen Problem ein Spiel zu basieren und dann sich so ein völlig abstruses Thema auszudenken. Naja.
Es wäre dann halt voll geil gewesen, wenn das Thema dieses mathematischen Beweises das Thema gewesen wäre, fände ich.
Ja.
Weißt du, also.
Ja, du löst ja nicht wirklich dieses mathematische Problem, nee. Sondern das ist nur der Aufhänger.
Genau,
ja, oder genau. Der Ideengeber.
Genau. Dass ich halt nicht in 7 Zügen über 7 Brücken gehen kann. Naja. Das war mein Spiel der letzten Woche.
Habe ich noch nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Ja, wenn es mal irgendwie mir über die Füße läuft, vielleicht. Ja.
Ich würde mich auch nicht wehren dagegen. Also nicht mit Gewalt.
Wunderbar. Gut. Philipp, hast du noch was?
Ja, ich habe noch was, und zwar, ich habe zuletzt eigentlich fast nur Cold Valley-Spiele gespielt. Ich habe zuletzt eine neue Kampagne aus angefangen mit 9 Leuten. Wer aus nicht kennt.
Neuen Leuten oder neuen Leuten?
Neuen. Mit 9 Leuten geht es nicht. Geht nur bis 6 Leute. Mehr als 6 geht nicht. Spielt es niemals mit 6 Leuten. Ist eine scheiß Idee. wer aus nicht kennt, ist auch so ein total seltsames Ledergames Cold Valley-Spiel. Ist ein buntes Wargame. Sieht erstmal aus wie Root, hat aber mit Root absolut gar nichts zu tun. Ist mehr so ein, ich laufe in einer komischen bunten Welt rum und sammle irgendwelche Bewohner ein und mache mit denen irgendwas und versuche dann irgendwie irgendein Ziel zu erreichen. Und das ist auch sehr asymmetrisch, aber ganz anders als Root. Es gibt nicht so unterschiedliche Fraktionen, die generell unterschiedlich funktionieren, sondern einer am Tisch ist der Kanzler oder die Kanzlerin, und der versucht einfach nur die Ordnung zu wahren, die gerade da ist. Ne, zum Beispiel, wenn beim letzten Mal mit Herrschaft gewonnen wurde, also die meisten Gebiete erobert wurden, dann passiert das wieder. Der will die Ordnung immer einfach nur aufrechterhalten. Und dann gibt es noch Exilanten, und die spielen einfach dagegen. Die versuchen einfach, den zu stürzen, diesen Kanzler oder die Kanzlerin. Und die können auch Visionen finden. Und diese Visionen sind dann andere Spielziele, die sie erreichen müssen. Zum Beispiel müssen die meisten Reliquien sammeln oder so ein bestimmtes Banner irgendwie erobern oder irgendwie solche Sachen. Jedenfalls extrem asymmetrisch. Dann kann der Kanzler den Exilanten auch noch anbieten, die zum Bürger oder zur Bürgerin zu machen. Dann spielen die so halb auf der Seite des Kanzlers oder der Kanzlerin mit. Ist jetzt unmöglich, dieses Spiel zu erklären, weil es unfassbar kompliziert ist. Was aber an dem Spiel auch noch sehr cool ist, was mir so ein bisschen runterfällt, ist, dass es eigentlich eine unendlich laufende Kampagne ist, mit so einer Welt, die sich die ganze Zeit verändert, fast wie so ein Legacy-Spiel. Weil das ganze Spiel besteht eigentlich nur aus diesen Bewohnerkarten, die immer überall angelegt werden. Die kann man selbst verwenden als persönliche Berater, oder die kann man auch an die einzelnen Regionen auf dem Spielfeld anlegen, und die haben da je nachdem, wo sie liegen, Effekte, die das Spiel total verändern können. Und von Partie zu Partie nimmt man welche von diesen Karten raus und packt andere rein. Und das hängt immer damit zusammen, wer jetzt wie gewinnt. Wenn der Kanzler gewinnt, dann darf er sich, oder ich glaube, es ist egal, wer gewinnt, der darf sich immer von seinen Beratern, die er selbst hat, eine Farbe aussuchen, und von denen kommen dann am meisten neue rein und dann nach einem bestimmten System andere. Und dann werden halt auch ein paar von den Karten der Verlierer aus dem Spiel verbannt. Nur die gibt's dann einfach nicht mehr im Spiel, die sind dann weg, weil, naja, haben wir schon mal verloren, haben nichts mehr da zu suchen. Und das ist einfach ein witziges Spiel. Es ist ein absolut furchtbares Kingmaking-Spiel. Es kommt in dem Spiel vor, dass du einfach weißt, ich werde nicht mehr gewinnen. Das wird nicht funktionieren. Und dann hast du quasi die Entscheidung, versuche ich jetzt einen daran zu hindern, zu gewinnen. Und manchmal haben dann so 3 Leute hintereinander so eine Siegbedingung getriggert. Die dauert immer eine Runde, bis man sie erfüllt hat. Und man sagt quasi Uno, ne, und versucht dann eine Runde diese Siegbedingung zu halten. Und in der Zeit versuchen die anderen das halt wieder zunichte zu machen. Und wenn dann so 3 Leute gleichzeitig so ein Ding aufdecken, das irgendeine Siegbedingung bringt, dann muss man halt immer mit den anderen zusammensprechen, wer jetzt versucht, wen aufzuhalten und wie und warum man noch irgendeinen Tausch machen kann oder wem noch irgendwer irgendwas weghauen kann. Und es ist die ganze Zeit nur so ein Durcheinandergelabere und ganz lustig, weil es halt extrem komische Mechanismen hat und sehr komische Karten, die auch immer verdeckt sein können. Also die anderen wissen nicht, was man da eigentlich liegen hat. Und manchmal sind das wirklich Karten, die wie so eine Atombombe einschlagen können. Und es ist witzig, aber auch kompliziert. Und ich liebe das Spiel, weil es so eine ganz eigene Tischdynamik hat. Nur weil immer irgendwann passiert es, jemand deckt so eine Vision auf und dann deckt direkt der Nächste eine Vision auf, und das sind halt diese Siegbedingungen. Und dann geht's direkt los. Warte mal, wie kriegen wir das jetzt hin, dass er nicht die nächste Runde gewonnen hat? Du musst den angreifen, ich kann gerade nicht. Nein, ich kann auch nicht. Und nein, aber du, wenn ich dir Geld gebe, greifst du dann an. Also, und dann fängt's halt diese Verhandlung an, wer macht jetzt was. Weil du willst ja die anderen eigentlich nicht daran hindern, ihren Sieg zu bekommen, weil dann kannst du ja deinen eigenen Sieg nicht vorbereiten. Also du willst ja die ganze Zeit deinen eigenen Sieg auch vorbereiten. Ja. Und das ist halt immer so dieses Spannungsverhältnis zwischen, arbeite ich jetzt daran, dass das Spiel nicht endet, oder arbeite ich daran, dass ich gewinne? So. Und das muss man halt versuchen, irgendwie zu balancieren und irgendwie auf so einer Waage so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten.
Aber gefühlt hat es dann doch schon Ähnlichkeiten zu Root, weil genau da versuchst du es ja auch. Wer in Führung ist, siehst du auch auf dem Siegpunkt-Track, dann spielst du gegen den entsprechend. Und derjenige, der eben zurückliegt, den lässt du eigentlich eher in Ruhe. Aber andere, und eben asymmetrisch ist es auch noch. Aber andere Frage, wie lange brauchst du, um die Regeln einer neuen Gruppe beizubringen?
Fast eine Stunde.
Ja, das dachte ich mir.
Es ist ein Biest. Vor allem, weil es hat so ein paar unfassbar unintuitive Mechanismen und Regeln, die man erklären muss. Und zwar wirklich im Detail. Das Komischste und das Schwierigste mal zu erklären ist die Kampfmechanik. Die Kampfmechanik ist unglaublich, weil du kannst immer, wenn du was angreifst, dann musst du auf dem Feld stehen. Also jeder hat so eine Hauptfigur, mit der halt über diese Felder läuft. Und mit dieser Hauptfigur greifst du auch an. Das heißt, du greifst das an, wo du stehst. Das heißt, du wählst eine Person damit quasi als dein Ziel aus. Also wenn Sven jetzt, was weiß ich, ein paar von seinen Scharen, so heißen die Einheiten, auf so einem Feld hat und ich stehe da drauf und ich greife die an, dann greife ich dieses Feld automatisch an und diese Scharen. Aber ich kann von dieser Person auch noch alles andere angreifen, was die hat, wenn ich will. Alles. Egal, wo es ist. Und das ist so schwierig, sich zu merken, dass man das theoretisch immer machen kann. Einfach irgendwo hingehen, wo jemand irgendwas hat, angreifen und sagen, ich greife das an und das. Ach ja, und die drei Gebiete da auch noch. Und das ist schwierig. Also vor allem sich erstmal zu merken in der ersten und zweiten Partie, wenn man das Spiel noch nicht kennt, dass man das theoretisch machen kann. Weil es halt echt wichtig ist, sich zu merken, wie man Leuten was wegnehmen kann.
Okay.
Dennis, du keinen Input dazu.
Nee, ich habe das, ich weiß, dass es das Spiel gibt. Man hört ab und an Kontroverses darüber.
Ja.
Gespielt habe ich es nicht. Ich dachte nur gerade, es ist bezogen auf unser Eingangsthema vielleicht nicht das ideale Spiel.
Nicht ganz.
Spieletreff, wo man noch nicht weiß, was auf einen zukommt.
Nein, also ich glaube, wenn ich das auf so ein Spieltreff mitbringe, dann kommt niemand von diesen Leuten wieder.
Ja.
Schon allein, weil die meiste Zeit des Spieletreffs nur mit Regelerklärung verbracht wird.
Ja. So, jetzt können wir anfangen zu spielen. Mein Bus. Ja,
richtig, genau.
Ich muss morgen früh raus.
Nein, aber wie gesagt, wenn man dafür mal Leute gefunden hat, die da Bock drauf haben, dann ist es fantastisch. Also wenn man vor allem Leute hat, die wirklich so diese so typische Konfliktspieler sind, ne, die so diese typischen Amerithrash, ich werfe einfach Würfel und gucke, was passiert, spiele. Ja. Ich baue eine Riesenarmee auf und renne einfach irgendwo rein und auf geht's, ne? Mit solchen Leuten kann man das fantastisch spielen oder Leute, die haben wirklich Bock haben, irgendwelche Allianzen zu schmieden oder Leute so richtig fies zu backstabben und das Messer in den Rücken zu rammen. Das ist genau so ein Spiel. Es ist so richtig fies und es ist auch, kann auch extrem frustrierend sein, aber es ist ein Erlebnis. Also so ein Spiel gibt es nochmal nicht und deswegen mag ich's.
Und du meintest, du schaffst dir dann eine neue Runde, ihr spielt das über mehrere Abende oder ist es einfach ein Spiel, was man dann. Also eine Partie zieht sich dann durchaus über mehrere Treffen?
Nee, also eine Partie ist immer so 3 Stunden, aber es kann extrem variieren. Also noch eine ganz furchtbare Mechanik, oder was ich nicht furchtbar, ich finde sie großartig, aber sie ist halt speziell. Der Kanzler, der gewinnt eigentlich nach der 8. Runde automatisch, wenn er noch seine Siegbedingungen erfüllt. Aber ab der 6. Runde darf er einen Würfel werfen. In der 1. Runde, wo das passiert, wenn er eine 6 würfelt und er seine Bedingung gerade hält, gewinnt er das Spiel automatisch. Nur wenn er eine 6 würfelt. Wenn das nicht passiert, danach muss er eine 5 oder eine 6 würfeln. Und danach eine 3, 4, 5 oder 6 und dann am Ende gewinnt er automatisch. Mhm. Das heißt, du kannst einfach gewinnen, indem du eine 6 würfelst. Und das ist, ja, lass ich einfach so im Raum stehen. Genau, also so eine Partie dauert.
Ja, aber du brauchst immer noch eine Siegbedingung.
Genau, du musst immer noch deine eigene Siegbedingung.
Du gewinnst dich automatisch.
Genau, du musst deine eigene Siegbedingung immer noch halten, damit du überhaupt würfeln darfst. Na, wenn du die nicht hältst, wenn dir jemand wegnimmt, darfst du nicht würfeln und kannst auch nicht gewinnen. Und eine andere Person kann damit auch nicht gewinnen, sondern nur der Kanzler oder die Kanzlerin kann mit diesem Würfel gewinnen. Genau, und das dauert immer, ich würde sagen, so zwischen 2 und 3 Stunden. Es kommt darauf an, wie lange das Spiel dauert. Wenn der Kanzler oder die Kanzlerin früh mit dem Würfel gewinnt, dann kann es auch mal nach 2 oder sogar nach 1,5 Stunden fertig sein. Wenn es bis zum Ende durchgeht, dann ist man meistens so eher bei 2 bis 3 Stunden. Aber mit Erklärung und gerade wenn man Leuten zum ersten Mal dabei hat, dann kommt da eine ganz ordentliche Schippe oben drauf.
Ja, würde ich gerne mal spielen, aber es schreckt mich doch ein bisschen ab.
Genau, was an dem Spiel aber sehr...
Nicht nur die Spieldauer, sondern eben auch die Regelerklärung.
Ja, die Regelerklärung ist schwierig. Was aber an dem Spiel sehr cool ist, im Vergleich zu anderen Kampagnenspielen, es ist nämlich nicht wirklich ein Kampagnenspiel, weil jede Partie ist theoretisch immer gleich. Es gibt keine Kapitel oder so, sondern die Welt entwickelt sich einfach organisch weiter, indem halt immer diese Karten neu dazukommen, andere rausgenommen werden. Und je nachdem, wer wie gewonnen hat, verändern sich halt die Spielziele und solche Sachen. Das heißt, man kann das auch immer mit anderen Leuten spielen. Man muss das nicht immer mit der gleichen Truppe spielen. Das ist nicht wichtig. Man kann das auch jedes Mal neu festlegen. Es werden nur manchmal Leute zu Bürgern ernannt von einer Person, die gerade gewonnen hat. Und die Boards flippt man dann einfach und legt sie in die Schachtel so zurück, dass die auf der Bürgerseite liegen. Und dann, wenn jemand mit dieser Farbe spielen will, muss die halt auch als Bürger quasi anfangen und auf der Seite des Kanzlers oder der Kanzlerin mitspielen. Halb. Genau, aber ansonsten ist das relativ frei. Also es ist nicht so ein Spiel, wo man immer bei Kapitel 1 anfangen muss und da muss man das mit den gleichen Leuten durchspielen und danach ist es vorbei und dann setzt man es zurück, sondern man kann das Spiel eigentlich so lange spielen, wie man will und die Welt immer und immer wieder weiter verändern und neue Karten reinbringen und rausschmeißen. Und irgendwann hat man halt ein total wildes Spiel, weil halt so viele Karten nur noch von einer Farbe drin sind, wenn man immer mit der gleichen Farbe gewinnt oder so, und dann ist das völlig anders als am Anfang, wo noch von allem so ein bisschen drin ist. Ja, und das ist einfach so ein organisches Spiel, es simuliert so ein bisschen die Geschichte dieses Königreichs, zumindest ist das so der Catch.
Aber die Kampagne hat schon irgendwann ein Ende, oder?
Nee, der hat nie ein Ende. Du kannst es so lange spielen, wie du willst. Es gibt keine Kapitel und es ist eigentlich keine Kampagne, sondern es ist mehr wie so ein Legacy-Spiel, was sich einfach verändert, aber dauerhaft, die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, ist jetzt keine generelle Empfehlung. Man muss solche Spiele mögen. Man muss diese Spiele von diesem Typen, der das gemacht hat, von Cole, wenn man sowas mag. Wenn man eins davon mag, dann ist die Chance nicht schlecht, dass man davon andere auch mag. Also wenn man Root mag, ist die Chance, glaube ich, nicht so schlecht, dass man das auch mag. Oder wenn man John Company mag oder Pax Pamir oder Molly House jetzt oder so, dann oder Arx. Die haben alle so ein ähnliches Feeling, die es sonst so auch in der Art und Weise nicht mehr gibt. Muss man einfach mal eins von ausprobieren. Der beste Einstieg ist wahrscheinlich immer noch Root.
Genau, den habe ich auch hinter mir. Root habe ich schon gespielt, den Rest doch nicht. Aber es hat mich nicht abgeschreckt, also von daher, wenn ich die Chance mal habe. Sven.
Ich mag Root sehr.
Hast du noch was? Also gespielt hast du was, das weiß ich. Aber
ich habe ein paar Partien gespielt, ja. Ich habe eine kleine Enttäuschung, um es gleich mal vorwegzunehmen. Ich habe noch eine zweite Tochter, die will natürlich auch immer mit
Papa spielen. Aber die war nicht deine Enttäuschung?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber sie kommt in letzter Zeit sehr häufig zu mir und sagt, Papa, ich möchte spielen, hast du mal ein neues Spiel? Und ja, cool, kann ich neue Spiele auspacken. Und ich habe hier eine Reihe von dem Autor Shady Torbay. Die Reihe ist rausgekommen bei Huch auf Deutsch. Und das bekannteste Spiel von denen ist Onirim wahrscheinlich. Ja. Genau, aber die haben auch Stellarion, Siberian, Urbion und Sylveon rausgebracht. Genau. Und um letzteres Spiel geht's, weil das hatte ich jetzt meine Tochter rausgepickt. Papa, das möchte ich spielen von diesen 5 Spielen, weil da geht's um so ein Feuermonster, das unsere Lichtung abbrennen möchte. Also wir spielen kooperativ, ist ein Kartenspiel und genau, das Spiel ist ein Feuermonster und da werden Karten aufgedeckt und versucht, unsere Lichtung abzubrennen. Genau. Und es sieht optisch eben sehr schön aus. Also gerade die Schachteln, alle Schachteln, du machst sie auf und dann flippst du nochmal rechts, links und Karton weg in der Schachtel drin, bis du erst zur Anleitung kommst. Und das sind eben gerade bei diesem Sylveon solche Feuerkartons. Also das Schachtelaufmachen ist schon allein ein Erlebnis. Bis du dann zur Anleitung kommst, dann ist da ein Insert drin und da ist eine kleine Spielfigur, so ein Feuerteufel und dann eben die Karten. Genau, und dann habe ich mir die Regeln durchgelesen, das ist auch echt sehr schnell, also das Grundspiel ist dann auch eingeteilt, da sind, glaube ich, noch 3 Erweiterungen drin, genau, und dann ist ein Grundspiel drin und das Grundspiel kannst du dann erstmal noch erweitern und dann kannst du ein Modul reinnehmen und dann kannst du erst die 3 Erweiterungen mitnehmen. Also du kannst es immer komplexer gestalten und das Grundspiel an für sich ist super easy. Du mischt eben alle guten Karten für dich, die Waldkarten, und du mischt den bösen Feuerstapel. Und den bösen Feuerstapel, den teilst du dann in 3 Stapel auf, legst den auf eine Seite und dann legst du deine 12 Lebenspunkte aus. Oben 4, auf der linken Seite 4 nach unten und dann unten nochmal eine Reihe von 4 und die 4 Feuerkarten auf der letzten Seite. Somit hast du ein Feld von 4x4 großen Feldern in der Mitte, die dann eben noch leer sind. Das ist deine Lichtung. Genau. Und wenn du dann eben an der Reihe bist, dann musst du zuerst von allen vier Feuerstapeln eine Karte aufdecken. Da sind dann Feuermonster drin oder irgendwelche Ereigniskarten, die die Feuermonster verstärken. Die können eine Stärke von 1-4 haben. Und diese Feuermonster fangen dann an, von der rechten Seite nach links zu laufen. Und wenn sie das komplette Feld überquert haben, eben den fünften Schritt machen, dann kriegen wir Schaden. Den zeigen wir an, indem wir einfach die Randfelder, unsere Bäume, umdrehen. Wenn alle Bäume umgedreht sind, ist unsere Richtung abgebrannt. Wir haben verloren. Mhm. Genau. Aber wenn wir am Zug sind, können wir eben Fontänen in diesen Bereich reinspielen und diese Wasserfontänen, die halten diese Feuergeister auf, wenn sie denn stark genug sind. Bei gleicher Stärke gehen beide raus, also die Fontäne wird dann abgeworfen und der Feuergeist. Wenn die Fontäne stärker ist, bleibt sie liegen und der Feuergeist wird nur vernichtet und andersrum wird eben die Fontäne vernichtet und der Feuergeist bleibt eben da. Und dann muss man dann auch Bäume erschaffen, wenn Feuer auf den Baum drauf läuft. Brennt der Baum auf jeden Fall ab, aber diese Bäume brauchst du dann eben, um den Schaden am Ende des Spiels wieder zu regenerieren, um deine Lichtung komplett wieder aufzubauen. Dazu brauchst du diese Bäume. Spiel ist zu Ende, wenn alle vier Feuerstapel komplett durchgespielt sind, dann greifen nochmal alle Monster auf dem Feld, die laufen dann durch, wenn sie nicht aufgehalten werden. Und ganz am Ende musst du eben genügend Bäume noch haben, um all deinen Schaden zu heilen. Wenn du das geschafft hast, dann gewinnst du das Spiel. Mhm. Und im Grundspiel ist das... Hat sich echt mal cool angehört, aber es war furchtbar einfach. Dann hat meine Tochter schon gar keinen Bock mehr gehabt, weil es einfach ihr zu einfach war. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich aber auch mal das Modul mit reinnehmen und die drei Erweiterungen gleich mit reinnehmen. Und das Spiel wird dann ein bisschen komplexer. Dann spielst du nochmal ein Vorspiel dadurch. Du erstellst Kartenstapel. Das Spiel vernichtet einen Kartenstapel. Du darfst dir einen Kartenstapel aussuchen, dann werden die Kartenstapel wieder und so weiter. Und somit baust du dein Kartendeck zusammen, mit dem du überhaupt gegen das Spiel antrittst. Und dann spielst du das ganz normale Spiel. Und es war immer noch so öde. Weiß nicht, es war so langweilig. Da sind die Feuergeister aufgetaucht. Okay, dann spiele ich halt hier eine Fontäne hin. Die Fontänen bezahlt man dann auch mit den eigenen Handkarten. Also je stärker die Fontäne ist, desto mehr Handkarten muss man ausgeben. Irrelevant, dann habe ich eben hier eine Vierer-Fontäne. Das hält einfach mal alle Feuergeister auf. Und wenn dann irgendeine böse Ereigniskarte kommt, dann spiele ich den Igel. Der Igel sagt, wirf eine Feuerkarte ab, eine Ereigniskarte ab, bevor sie überhaupt in Kraft tritt. Dann passiert halt auch nichts. Okay, dann lasse ich die Feuergeister wieder durchlaufen. Okay, ich habe gewonnen. Toll. Absolut ernüchternd. Also, das Spiel hat mir in beiden Partien, einmal solo gespielt und einmal in der Zweispieler-Version, hat mir nicht gefallen. Obwohl die Regeln echt sich gut angehört haben und das Thema hat mir echt gut gefallen. Aber das Spiel war mir dann doch zu einfach. Ein kooperatives Spiel will ich erstmal verlieren und erstmal ergründen. Ja. Und ja, wenn ich die ersten beiden Partien bereits direkt gewinne, ohne mich groß anzustrengen, das war gar nicht dann gut. Dann
brauchen wir sie nochmal spielen. Aber die anderen Spiele aus der Reihe, sind die besser? Also die Onirim zumindest?
Weiß ich noch nicht.
Ah, okay.
Das Onirim habe ich vor, keine Ahnung, 20 Jahre sind es nicht, aber vor Ewigkeiten kam das mal raus in einer kleineren Schachtel, ich glaube auch bei einem anderen Verlag.
16 Jahre.
Und da habe ich es mal gespielt und da hat es mir auch echt gut gefallen. Da habe ich es auch mit meiner Frau damals zusammengespielt, da gab es noch keine Kinder. Zumindest nicht meine Kinder, andere Kinder gab es
nicht. Das ist gut, ja. Gut, dass du es nochmal klarstellst.
Und da hat es mir ganz gut gefallen, aber... Ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, wie es wirklich funktioniert. Es ging irgendwie um Träume und um Schlüssel und das musst du, wenn die Karten kommen, musst du den richtigen Schlüssel auf der Hand haben, um dann die Träume einzufahren oder die Türen, die Tore. Ich weiß nicht mehr genau. Also das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen habe ich dann auch gedacht, wow, da gibt's noch mehr. Die sehen alle cool aus. Alles klar, nehme ich mit. Und jetzt war das erste schon ein bisschen enttäuschend. Ja. Aber mal gucken, ob die anderen was können.
Halt uns auf dem Laufenden. Also weil tatsächlich mit diesem Onirim hatte ich auch schon öfter mal liebäugelt. Also weil ich spiele keine großen Spiele solo, aber ganz gerne mal halt so kleine, dieses Citrushain und sowas habe ich auch total gerne gespielt. Und irgendwie klang das so, oder hier von Frosted, diese kleinen Dinger, Schwatzinsel oder so, finde ich super.
Mhm.
Genau. Deswegen habe ich nur gedacht, es würde so ins Beuteschema passen. So in ihrem.
Die sind auch alle als Solospiele ausgelegt.
Ja.
Es gibt bei jedem eine Zweispieler-Variante, was also zumindest bei Onirim und bei Sylveon ganz gut gemacht worden ist, dass es nicht einfach nur zwei Spieler entscheiden für den Solospieler, sondern da ist dann schon mal noch eine Handkartenmechanismus mit drin. Es spielt sich schon anders zu zweit, was ich echt gut finde. Aber eigentlich sind es Solospiele.
Ja, habe ich auch gar keine Erfahrung mit. Also ich kenne die. Ich habe auch schon mal geguckt, wie Leute das gespielt haben, auf irgendeiner Messe, glaube ich. Aber ich habe es auch noch nie probiert. Aber ich bin auch kein Solo- oder kooperativer Spieler, großartig.
Hm. Ja, aber muss auch mal ein schlechtes Spiel dabei sein.
Eben. Wenn man nicht weiß, was schlecht ist, dann weiß man auch nicht, was sehr gut ist.
Genau, das stimmt. Aber wollen wir jetzt mit einer Enttäuschung... Ich hatte eigentlich gedacht, ich stelle heute nur ein Spiel vor. Aber jetzt können wir doch nicht den Podcast damit ausklingen lassen.
Nee, wir könnten über Blood and Clock Tower reden, dann wird's immer...
Oh, wir könnten nochmal über Vizekraken reden, weil du das vorhin erwähnt hast. Ich wollte doch sagen, ich fand's ja, also ich liebe das Spiel auch und das sind, ich mache ja auch ab und an, zwei, dreimal im Jahr, vor allem lustigerweise mit meinen alten Schulfreunden, hier eine Runde und das ist immer ein echtes Event. Und genau, mutig finde ich es tatsächlich mit Neulingen zu spielen, aber du hattest im letzten oder vorletzten Podcast, wo du warst, erzählt, dass du die Erweiterung anspielen durftest. Und als ich das gehört habe, bin ich ja sehr neidisch geworden. Also ich muss sagen, als ich gehört habe, es gibt eine Erweiterung und mir das so angeschaut habe.
Die gibt es ja noch nicht.
Ich weiß. Also wird es geben.
Wird es geben, ja.
Es wird, ich bin ja auch niemand, der irgendwas backt, aber das ist schon gesetzt, dass ich mir die holen werde.
Ja. Also dieses Jahr wieder Kickstarter starten und dann mal sehen, wann die Auslieferung ist. Vielleicht schon nächstes Jahr. Genau, aber ich habe schon ein paar Module draus spielen können. Ja. Soll ich jetzt spoilern?
Du hast ja sogar schon ein bisschen gespoilert. Hast keinen Ärger dafür gekriegt.
Ja, genau. Er hat mich nicht angeschrieben. Vielleicht hat er den Podcast einfach nicht gehört.
Ja, genau. Lass einfach so lange weiter spoilern, bis er sich irgendwann wutentbrannt meldet.
Nein, du musst nicht spoilern. Vielleicht kannst du eine
Wir haben auch schon auf der auf der Spielemesse war er auch, also Michael ist der Autor und er war auf der Spielemesse eben auch bei uns im Podcast und hat da eben auch schon einiges über diese Erweiterung erzählt. Unter anderem, und sie haben ja dieses Jahr drei Spiele rausgebracht und über alle drei oder beziehungsweise zwei Spiele rausgebracht plus diese Vizekraken-Erweiterung hat er eben drüber geredet.
Ja, ich habe es mir angehört.
Von dem her, da kann man auch schon viele Informationen
das stimmt.
holen. Also vor allem eben dieses modulare Spielbrett, das ist das große Ding dieser Erweiterung. Ja. Natürlich gibt es dann noch weitere Symbole und es gibt vor allem auch die Kultmeisterkarten, wie heißen sie denn? Beschwörungskarten, Ritualkarten, genau, neue Ritualkarten. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste am ganzen Spiel. Neue Charaktere und so weiter, aber das ist alles... Ja, gehört halt dazu zu einer neuen Erweiterung. Aber vor allem diese Ritualkarten, die finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut designt.
Ich bin sehr gespannt. Na gut. Wollen wir es dann mit diesem positiven Ausblick, zumindest für alle, die dieses Spiel mögen, den Podcast heute beenden?
Ja.
Oder möchtest du da was hinzufügen, Philipp?
Nein, gar nichts.
Nein, wir wollen ja positiv enden.
Genau.
Ich Philipp nicht zu Wort kommen.
Sag einfach nichts dazu.
Hervorragend. Der Podcast, in dem nichts dazu gesagt wird.
Ich möchte aber mal festhalten, ich bin heute nicht die Person, die gemeckert hat und die irgendwas scheiße fand. Ich habe heute nur gesagt, was alles toll ist.
Das stimmt. Ja. Das stimmt.
Ja.
Oha.
Wer bist du und was hast du nicht abgemacht?
Na gut, ich würde sagen, haben wir eine schöne Folge aufgenommen und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
Ja, stimmt.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.